Guten Morgen. Die Themen von heute sind schon genannt worden. Es geht um einen Weg, es geht um Urlaub und es geht um Gottes Wort. Kommt Urlaub in der Bibel vor? Ja, am siebten Tage. Ich habe einen Text, den ihr wahrscheinlich alle kennt, aber ich will ihn vielleicht noch ganz vorsichtig einleiten. Urlaubszeit. Urlaubszeit ist Reisezeit und man macht Wege, die man vielleicht auch gar nicht so gewöhnt ist. Und man macht sie, damit man mal was anderes sieht, weil das ja auch spannend ist, neue Erfahrungen zu machen. Und ich persönlich bin ein Fan von Urlaub, muss ich euch ehrlich sagen. Ich reise gern, ich sehe gern Neues. Ich sage aber dazu vielleicht auch gleich noch mehr. Es gibt auch Leute, die gehen im Urlaub in andere Gemeinden. Das soll es geben. Passiert mir eher selten, weil wir sind meist in Frankreich, ich spreche kein Französisch. Und dann macht das nicht so viel Sinn. Aber der Uli hat mir vorhin erzählt, dass er eine ganz tolle Gemeinde in Paris kennengelernt hat. Und manche Leute tauen ja in anderen Gemeinden ausgesprochen auf, weil dort kennen sie niemand, da können sie sich öffnen, ohne dass sie verletzt werden und auch nachträglich vielleicht noch das Gefühl haben, ich habe mich ja geöffnet und jemand hat mich missbraucht, mein Vertrauen missbraucht. Und da gibt es manchmal ganz erstaunliche Erfahrungen, die Seelsorger auch im Urlaub machen. Von solchen Erfahrungen in anderen Leuts Gottesdiensten, will ich mal sagen, berichtet auch unser Predigttext. Darin erzählt uns der Arzt und Evangelist Lukas die Geschichte eines ganz außergewöhnlichen Mannes, der als Suchender in den Urlaub gestartet ist und als ein von Gott gefundener aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Jetzt wisst ihr, worum es geht. Es geht um den berühmten Kämmerer. Dieser Text steht in Apostelgeschichte 8, 26 bis 39 und ich lese ihn euch mal vor. Philippus und der Eunuch aus Äthiopien ist das bei mir überschrieben. Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging dorthin. Und siehe doch, dort war ein Äthiopier unterwegs. Er war Eunuch und hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihre Schatzkammer und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte, wie soll ich das verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus, steig auf und setz dich zu mir. An der Stelle, die er gerade las, stand, er ertrug alles, ohne zu klagen, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Der Eunuch fragte Philippus, bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus nahm die Frage auf. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündigte er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte, sieh doch, da ist eine Wasserstelle, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausgestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen, der Eunuch sei nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. In den Urlaub gefahren und Gott gefunden. Drei Gedanken zu diesem Thema. Zum einen von einem Gottesfernen, der gefunden wurde, von einem Gottesmann mit Gespür für die Situation und von einem Gottesgeschenk, das ewige Freude verheißt. Punkt 1, von einem Gottesfernen, der gefunden wurde. Jener Gottesferne, der in unserem Text da vorgestellt wird, das war schon eine ganz besondere Persönlichkeit. Man würde fast sagen, ein Promi. Auf einem Pferdewagen, heute würde man wahrscheinlich eher mit einem Audi A8 oder Mercedes S-Klasse fahren, fuhr er in seinen Urlaub. Ganz ehrlich, 2000 Kilometer auf Pferdewagen, das ist eine anstrengende Geschichte. Ich würde es nicht unbedingt machen wollen, aber er schon. Einmal in seinem Leben wollte er Jerusalem sehen und dem Tempel anbeten. Das war eine teure Geschichte. Der war wirklich monatelang unterwegs. Und dass sich dieser Mann überhaupt einen solch kostspieligen Auslandsurlaub leisten konnte, lag wohl daran, dass er als Schatzmeister der Königin Kandake, also Kandake ist kein Name, sondern Titel, also sowas wie Königin auf Äthiopisch, durchaus ein sehr, sehr gutes Gehalt bezog. Und bedenkt man da noch, dass er auch als Diplomat über beste Beziehungen verfügte, er war ja schließlich Finanzminister, standen ihm in seinem Urlaub vermutlich auch alle Türen offen. Eigentlich. Dieser schwarzafrikanische Finanzminister aus Äthiopien, Luther übersetzt hier ja Kämmerer, hatte ein Problem, er war Eunuch. Das war insofern schwierig, weil er ja nach Jerusalem wollte zum Anbeten. Und als Eunuch durfte er nicht in den Tempel. Und ich glaube auch nicht, dass er da drin gewesen ist. Aber er hat sicherlich, die haben bestimmt keine Ausnahme für ihn gemacht. Das war einfach verboten nach mosaischem Gesetz. Aber er hat durch seine Beziehung etwas ganz Tolles bekommen, nämlich diese Rolle des Jesaja. Eine Rolle mit einem Text des Propheten Jesaja mit der Hand abgeschrieben. Eine sehr teure Geschichte, muss man sagen. Aber wie gesagt, dieser Mann war ja nun nicht arm und er konnte sich sowas leisten. Und durch seine Beziehungen hat er wahrscheinlich auch Zugang dazu bekommen. Gelohnt hat sich also seine Urlaubsreise nach Jerusalem in jedem Fall. Ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass da jemand eine so lange Reise macht, um jüdischen Glauben kennenzulernen. Wir könnten ganz einfach und schlicht sagen, dieser Mann hat Gott gesucht. Wir wissen zwar nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, das zu tun, was ihn dazu bewegt hat, sich auf den Weg zu machen, aber er hat es getan. Ja, jetzt reist der Mann also wieder zurück aus Jerusalem und ist ganz vertieft in seine Buchrolle. Er hat also Reiselektüre für diese vielen Tage, die er unterwegs ist, und liest die also laut vor, wie das damals so üblich war beim Lesen. Jetzt verging die Zeit etwas schneller und vielleicht hat er von der schönen Wüstenstadt Gaza, wovon hier die Rede ist, gar nicht viel gesehen. Es gibt ein altes Lied, ihr wisst, dass ich alte Lieder liebe, ich sing's euch nicht vor. Das lautet, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt war groß und schön und doch zog mich mein Verlangen weit von der Erde los. Groß war sie nicht schön, sonst reimt sich nicht. Und so ähnlich ist es ihm vielleicht jetzt auch gegangen. Er saß da auf seiner Urlaubsreise und rings um ihm war tolle Landschaft, tolle Stadt, aber er hat davon nicht gesehen, weil er hat sich beschäftigt mit seiner Bibelrolle, mit seiner Jesaja-Rolle, mit seinem Text. Als ich das so überlegte und las, hatte ich vielmehr etwas von meinen eigenen Gefühlen, wie es mir manchmal geht. Ich liebe Urlaub, ich fahre gerne in Urlaub und es ist toll, seinen eigenen Interessen nachgehen zu können, ohne große Belastung, Zeit zu haben für die Dinge, die man tun möchte, keine Verantwortung zu spüren für das, was man in der Arbeit hat, vielleicht auch für das, was man in der Gemeinde hat. Aber dann ist der Urlaub vorbei. Urlaub ist etwas, wo ich mehrfach im Jahr fahren könnte, wäre gar kein Problem. Und dann komme ich nach Hause und dann komme ich hier in den Gottesdienst, so auch in diesem Jahr habe ich es wieder genauso erlebt, komme ich hier in den Gottesdienst und sage mir, die Welt ist schön und groß, aber hier ist es schöner. Nicht, weil ihr alle so wunderschöne Menschen seid, das seid ihr auch. Das ist nicht der Grund, aber es ist ein geistliches Zuhause hier, was ich wirklich so empfinde. Ich komme hier rein in den Gottesdienst und erlebe Gott. Das ist mehr, als ich meistens im Urlaub so kann. Passiert mir manchmal auch im Urlaub, dass ich in einer wunderbaren Gegend stehe und auf einmal anfangen muss zu singen. Ist mir auch schon passiert. Aber es ist wirklich etwas ganz Besonderes, wenn man dann wieder zu Hause in seiner Gemeinde ist, in der Nähe Gottes. Und vielleicht ist es dem Kämmerer eben auch so gegangen. Er hat die Welt und sicherlich auch viele andere schöne Seiten des Lebens kennengelernt. Aber in seinem Herzen hat er eigentlich etwas gesucht. Er kam einfach nicht los von diesem Jesaja-Text. Und er hat sich bemüht, das zu verstehen. Aber wir haben ja gelesen, er konnte es nicht, weil er ganz die Hintergründe ja nicht kannte. Ihm fehlte jemand, der ihn anleitete, ihm die Schrift zu erklären. Was toll ist, dieser Mann hat an der richtigen Stelle gesucht. Er hat Gott an der richtigen Stelle gesucht, nämlich in seinem Wort. So wie die Wycliffe-Leute wissen, wenn wir die Bibel übersetzen, finden die Menschen in Gottes Wort ihren Gott. Es gibt von verschiedenen Auslegern dazu auch diesen Gedanken, dass dem Suchenden, also dem Kämmerer hier, dem Finanzminister, zunächst erstmal vor seiner Suche etwas vorausgegangen ist, nämlich dass Gott ihn gesucht hat. Sonst hätte er gar nicht diese Suche begonnen. Und ihr erinnert euch, diejenigen, die am letzten Sonntag hier waren, Johannes Fiedler hat darüber geredet, wie Gott die Menschen sieht. Und, wir haben sie gesehen vielleicht, so wie er das den Psalm Davids zitiert hat, aus der Sicht derjenigen, der böse ist auf Gott, weil der die Heiden und die ihn nicht mögen, genauso schätzt und versorgt und wir armen Christen, uns geht so schlecht. Aber Gott sieht die Menschen alle mit seinen liebenden Vateraugen. Er hat jeden geschaffen und so sieht er jeden Menschen und sucht ihn auch, auch diesen Mann aus Äthiopien. Paulus bringt das in 1. Timotheus 2, Vers 4 auf den Punkt, indem er sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ob das nun in der Wüste vom Sinai geschieht oder im Sonntagsgottesdienst hier, das spielt eigentlich dann nicht mehr die wichtige Rolle. Es geht um den Fakt, dass das so ist. Ja, und damit bin ich dann beim zweiten Teil der Predigt und komme damit zurück zur Geschichte, nämlich von einem Gottesmann mit Gespür für die Situation. An dieser Stelle kommt der Philippus nun ins Spiel. Das ist schon merkwürdig, der Philippus ist schon eine ganze Weile neben dem Wagen hergelaufen. Ich weiß gar nicht, was er sich gedacht hat. Ich hätte gerne mal in den Mann jetzt reingeguckt, was der sich so gedacht hat, als er neben diesem Mercedes da laufen muss. Aber er sollte das ja tun. Und er war auch bereit, je nach Situation vor wenigen oder vielen Menschen seinen Glauben zu bezeugen. Er war einer, der auf Gott hörte. Auch davon hat Johannes Fiedler letzten Sonntag geredet. Die Liebe Gottes hat ihn persönlich so übermannt, dass es nicht lassen konnte, von Gott zu reden. Und voller Begeisterung eben von dem, was er mit Gott erlebt hat, Zeugnis abzulegen. Und so ist Philippus ein wirkliches Vorbild im Glauben. Ja, weil Gottes Geist nun gerade in der Geschichte der ersten Christenheit immer wieder Regie geführt hat, war es kein Zufall, haben wir gelesen, dass Philippus gerade zu dieser Zeit an diesem Ort war. Der Auferstandene selbst hat in diese Situation hinein ihn geleitet. Es heißt wörtlich, der Geist sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Neid. Also wir spüren ja auch schon immer wieder diesen Auftrag Gottes, von ihm zu reden, hinzugehen in alle Welt, zu Christen zu machen, zu Jüngern zu machen. Und wie toll, den Geist Gottes, Gott selbst, so deutlich reden zu hören. Geh hin und lauf neben dem Wagen her. Ist mir noch nie passiert, dass ich Gottes Wort so gehört habe. Ja, so klar, so deutlich, so ausgesprochen. Präzise. Ich höre Gott selten so deutlich werden. Obwohl ich das ja eigentlich gerne möchte. Liegt es an der guten alten Zeit damals, so in der Zeit des ersten Aufbruches? Oder liegt es vielleicht eher an mir, der ich im Grunde weiß, was Gott von mir will und doch das andere tue? Denn ich glaube schon, Gott ist derselbe gestern und heute und hat sich auch bis heute nichts geändert. Wie auch immer, Philippus tat das, was Gott von ihm wollte. Und so war es ihm nicht entgangen, wie sich dieser fremde Mann da auf dem Wagen abmühte, den schwierigen Jesaja-Text zu verstehen. Als er gemartert war, blieb er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Hätten wir dazu jetzt irgendwelche gescheiten Erklärungen gehabt? Ich weiß nicht, ob wir es gehabt hätten, aber Philippus als Jude kannte diese Worte aus dem Jesaja-Text ganz genau. Denn diese Worte haben dem Volk Gottes immer wieder im Laufe der Geschichte Trost gespendet. Und für den jungen Christen Philippus waren diese Worte noch bedeutsamer, denn es war die Beschreibung dessen, was ja Jesus erlebt hat. Hat Gott diesen Jesus nicht auch von den Toten auferweckt und damit seiner Erniedrigung eine völlig neue Bedeutung geschenkt? Und hat nicht auch Jesus die Verlorenheit, die Sünde einer ganzen Welt auf sich genommen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben? Für Philippus war klar, alles, was Gott durch Tod und Auferstehung an Jesus getan hat, das hat er aus Liebe für alle Menschen getan. Und so ließ sich er sich gerne einladen, jetzt auf diesen Wagen zu springen und dem Fremden das Evangelium von Jesus zu predigen. Und von diesem Moment an ging alles ganz schnell. Ein Glaubensschnellkurs auf dem Mercedes in der Wüste. Und Philippus hat alle Fragen des Finanzbeamten, die dem auf den Herzen brannte, beantwortet. Und natürlich hat dann Philippus auch über Taufe gesprochen, weil das ja eben zu dem Auftrag gehört, den die ersten Christen ja von Jesus bekommen haben. Und bei den Urchristen gehörte die Einladung zur Taufe ganz selbstverständlich dazu. Und während Philippus so von Jesus redet, öffnet der Geist Gottes dem Kämmerer das Herz, sodass er jetzt glauben konnte. Und plötzlich verstand er nicht nur Bahnhof, sondern er verstand, was es jetzt mit diesem Text auf sich hatte und in welchen Zusammenhang er hineingeschrieben war. Er begann zu glauben. Das kann kein Mensch machen. Das kann auch Philippus nicht machen, selbst wenn er jetzt diesen Auftrag hat, dahin zu gehen. Der Glaube eines Menschen kann nur entstehen, wenn der Geist Gottes ihn selbst dazu erleuchtet, wenn er ihn dazu anleitet, dass er eben diesen Glauben an Christus bekommt. So viel zum Punkt 2, der gehorsame Philippus, und der Punkt 3, von einem Gottesgeschenk, das ewige Freude verheißt. Und von daher war ich ganz froh, dass dieser Text jetzt hier vorgeschlagen war für das, was auch bei uns ansteht, nämlich die Taufe. Vom Annehmen und vom Glauben des Wortes Gottes bis zur Taufe, wie gesagt, war es jetzt nur noch ein kleiner Schritt. Und ganz zufällig war jetzt auch Wasser in der Nähe. Und da gab es für den Neubekehrten überhaupt keinen Grund, das Gottesgeschenk des Glaubens nun auch nicht sichtbar in der Taufe anzunehmen. Wir sind jetzt alte Baptisten teilweise auch junge Baptisten, aber ist das wirklich so in Ordnung, einen Menschen so schnell zu taufen? Würden wir uns das heute auch noch trauen? Zumal dieser Kämmerer kam ja in ein Land, wo es keine Gemeinde gab. Eine schwierige Situation. Ganz schön gewagt, was der Philippus dann getan hat, oder? Natürlich war das dem Philippus eigentlich auch alles klar. Es gab keine Zeit für eine nachhaltige Unterweisung im Sinne des Missionsauftrages. Er hat den Kämmerer zu Jesus geführt, er hat ihn getauft. Zu lernen, als Jünger zu leben, musste er nun ganz alleine. Aber das stimmt eben nicht. Das musste er eben nicht ganz alleine. Lebte durch den Glauben und durch die Taufe jetzt nicht auch der Heilige Geist in ihm? An allen zukünftigen Tagen, ob in Äthiopien oder wohin er auch immer kam oder wohin auch Philippus kam, Gottes Geist geht eben mit. Auch mit uns, auch in Oberramstadt und heute noch. Und unter diesen Vorzeichen betrachtet, finde ich, hat Philippus schon alles richtig gemacht. Er vertraute fest darauf, dass der Geist Gottes den noch zarten Glauben des afrikanischen Bruders stärken und bewahren wird. Ganz wie Paulus es uns auch im Philipper 1, Vers 6 schreibt: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass unser farbiger Bruder hier, nachdem Philippus auf einmal entrückt war, wie es in unserem Text heißt, lange alleine geblieben ist. So fröhlich, wie er seine Straße weiterzog, ist übrigens eine wichtige Bemerkung. Wenn man zum Glauben kommt und sich taufen lässt, kommt Freude. Nur so ganz am Rande. So fröhlich, wie er nun seine Reise weiterzog, kann man sich das eigentlich gar nicht anders vorstellen, als dass dieser Mann nun auch von sich aus weitererzählt hat. Und das, was Philippus ihm getan hat, eben auch anderen Menschen tut, nämlich sie zu Gott zu führen. So breitete sich das Evangelium aus in Jerusalem, Judäa, Samarien, Äthiopien und schließlich bis an das Ende der Welt, sprich Oberramstadt. Ist ja bis hierher gelangt. Und es gibt ja auch, so ganz am Rande gesagt, eine Erklärung, dass die koptische Kirche quasi auf diesen äthiopischen Kämmerer zurückgeht. Das weiß man nicht so sicher, aber es wäre eine Erklärung, die ich mir eigentlich ganz gerne anhöre. Ja, so ging das damals. In lutherischen Gottesdiensten gibt es ja dann auch noch diese Gewohnheit, dass man einen Tauferinnerungsgottesdienst feiert. Auch gerade in diesen Wochen nach Trinitatis. Da gibt es ja auch sonst nicht so viel an Feierlichkeiten. Der so und so vielte Sonntag nach Trinitatis ist eben so ein Tauferinnerungsgottesdienst. Und über die Taufe nachzudenken, steht auch uns Baptisten eigentlich, denke ich, immer ganz gut an, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet hat, zumal wir sie ja auch dann in der Regel auch bewusst erlebt haben. Was ist also Taufe für uns? Ich denke, für uns ist Taufe genau das Gleiche, was es für den Kämmerer damals war. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Schuld an meiner Stelle gestorben ist, damit ich in die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Damit ich erfülltes Leben jetzt und in Ewigkeit haben kann. Und weil das so ist, gehorche ich Jesus, weil er mein Herr geworden ist und weil er das nun einmal von mir will. Weil auch er in den Tod gegangen ist, gehen auch wir ins Wassergrab der Taufe. Und weil er auferstanden ist vom Tod, steigen auch wir aus dem Wasser heraus, reingewaschen von Sünde. Das geschieht als Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Deshalb taufen wir auch nicht in einem Taufbecken hier, sondern im Stausee in Oberramstadt, wo jeder vorbeikommen kann. Und so wie der Durchzug durchs Rote Meer damals für das Volk Israel ein Zeichen zur Zugehörigkeit zum Volk war, ist die Taufe auch ein Merkmal für die Zugehörigkeit zum neuen Volk Gottes, nämlich zu Gottes Reich. Und so ist die Taufe, die Jesus selbst eingesetzt hat, ein ganz natürliches Merkmal eines jeden Christen für mich. Natürlich kann man auch ohne Taufe gerettet sein. In der Gemeinde kann man sein, mitarbeiten und Gott loben. Doch solange das Wasserzeichen Gottes in unserem Leben fehlt, fehlt meiner Ansicht nach etwas Wesentliches. Es fehlt vor allen Dingen etwas, worauf der Segen Gottes ruht. Gott hat seine Verheißung dazu gegeben. Römer 6, Vers 4 spricht davon, dass wir mit Christus begraben sind durch die Taufe in den Tod, damit auch wir in einem neuen Leben wandeln. Damit ist ein Wort der Bedingung. Das hat etwas mit dieser Bedingung zu tun. Der Kämmerer hat dies so erkannt und er verlangte nach der Taufe und dann zog er seine Straße fröhlich. Zurück zum Anfang. Ich finde Urlaub toll. Aber die wichtigste Reise und der wichtigste Weg eines Menschen ist nicht der nach Südfrankreich, sondern der zu Gott. Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erleben. Was der Kämmerer erlebt hat, darüber haben wir jetzt gesprochen. Aber wie sieht es jetzt mit uns aus? Sind wir vielleicht auch auf der Suche nach Gott? Gott zu begegnen, das ist immer und überall möglich. In der Wüste im Sinai, in Jerusalem im Tempel, und auch in Oberramstadt, heute Morgen und hier. Und sein Heiliger Geist füllt diesen Raum und wie damals spricht er auch heute durch sein Wort zu uns. Und wer immer an diesem Morgen ein offenes Herz mitgebracht hat und sich von Gott ansprechen lässt, der wird reich beschenkt werden. Ein Anruf genügt, denn Gott ist nur ein Gebet weit von einem jeden von uns entfernt, hat mal einer formuliert. Ich finde das eigentlich ein schönes Bild in der Handyzeit. Und mit Sicherheit wird dieser Anruf auch unser Leben verändern, weil Gott uns in seinen Dienst stellen möchte. Alles hängt immer davon ab, ob wir uns dem Wirken seines Geistes öffnen und von Herzen das tun wollen, was er von uns will. Und ich schlage vor, dass wir dann als nächstes dieses dazu passende Lied singen mit dem Text »Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen.